Ja, wir wollen heute von unveränderlichen Dingen hören und in einer Welt, in der sich alles verändert. Zunächst aus dem Hebräerbrief lese ich uns einige Verse vor. Hebräer 6, 13 bis 20. Hebräer 6, 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, wahrlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung und ein Ende des Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seelen, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester ist auf Ewigkeit. Soweit diese Verse. Ja, bevor wir darauf eingehen, zunächst mal eine Bestandsaufnahme. In einem atemberaubenden Tempo verändert sich ja unsere Welt. Durch Internet, durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz. Wir spüren das. Alle Bereiche des Lebens werden damit konfrontiert. Unsere ganze Welt ist vernetzt, auch wirtschaftlich vernetzt. Überall wird gekauft, produziert, verkauft. Ab und zu sehen wir auf dem Bildschirm riesige Containerschiffe fahren Tag und Nacht. Tausende Flugzeuge landen stündlich und bringen Waren aus aller Welt. Äpfel aus Neuseeland oder aus Chile, oder das ist für uns alles selbstverständlich. Die ganze Welt mutiert zu einem Shopping, zu einer Shoppingmeile. Amazon und Google lassen grüßen und wir staunen nur darüber. Und wir fragen uns, wie geht das weiter? Es geht weiter in einem atemberaubenden Tempo. Alle 5 Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschen. Und wir können sagen, in weiteren 10 Jahren wird sich das Wissen der Menschen vielleicht alle 3 Jahre verdoppeln. Wir müssen immer mehr, immer komplizierter lernen. Dabei haben wir natürlich auch Hilfen, künstliche Intelligenz und Computer und viele andere Dinge. Aber das Leben revolutioniert sich. Wir könnten auch sagen, die Erde global vernetzt hat es so noch nie gegeben. Und selbst Atheisten müssen sagen, ja, es irgendwo ist Ende der Fahnenstange. Es geht so nicht weiter. Christen sagen, der gigantische Turmbau zu Babel geht seinem Ende zu. Manche fürchten schon den ganz großen Crash. Aber für uns Christen steht das erstmal außen vor. Wir vertrauen Gott. Amerikanische Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass in den nächsten 10 Jahren mehr Informationen erarbeitet werden als in den letzten 2300 Jahren. Das muss man sich mal reinziehen. In den nächsten 10 Jahren mehr Informationen als in den letzten 2300 Jahren. Und da leben ja auch keine dummen Leute, nicht? Kluge Leute, weise Leute. Ja. Ja. Und heute können wir sagen, alle 2 Minuten wird eine neue chemische Formel entdeckt. Alle 5 Minuten, so habe ich mir das herausgearbeitet, alle 5 Minuten wird eine neue medizinische Technik oder etwas anderes entdeckt. Krankheiten, die gestern noch unheilbar waren, sind heute zumindest in Ansätzen heilbar. Wir merken auch, in der Medizin wird vieles revolutioniert. Aber auch unsere Arbeitsplätze, unsere Lebensgewohnheiten, unsere Lebensentwürfe verändern sich. Und für manchen geht diese Entwicklung furchtbar schnell und man fragt sich, wo bleibe ich da? Wir haben eine Reizüberflutung durch ungefähr 22 Milliarden Zeitungen, die jeden Tag erscheinen. Wir haben fast 20.000 Fernsehkanäle weltweit, die pausenlos Werbung bringen, Informationen, auch falsche Informationen, falsche Signale bringen. Die Leute werden zugedröhnt. Und die wichtigste Botschaft ist, für uns Christen, Jesus ist gekommen, im Fleisch gekommen. Johannes 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gott, der Ewige, wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist für uns Christen ganz wichtig, dass wir das festhalten. Das ist Fakt. Manche Menschen beschleicht auch ein ungutes Gefühl bei dem Tempo der schnellen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Roboter, die alles zusammenbasteln und. Manche wünschen sich so eine Idylle wieder, zurück zum Bauernhof, ein paar Hühner, ein paar Gänse, ne? So schönes Landleben, wie unsere Kindheit so erträumt. Ja, ja, das ist Fantasie. Träumen dürfen wir ja, kostet ja nichts. Aber das ist keine Alternative. Das ist keine Alternative. Der Arbeitsmarkt wird rücksichtslos sein. Du musst immer mehr lernen, durchsetzen. Und mancher bekommt auch Angst davor. Werde ich diese Anforderungen überhaupt noch bringen können? Es sind ja gewaltige Anforderungen. Ja, und dann musst du durchhalten. Du musst dich durchbeißen. Gnadenlos ist der Arbeitsmarkt. Wie verhalte ich mich da als Christ? Wie gehe ich mit diesen Ängsten, mit diesen Befürchtungen um? Lässt uns Jesus da allein? Sag, beiß dich mal durch. Nein, nein. Also, die Gesellschaft wird umgekrempelt und der große, gigantische Turmbau zu Babel in seiner Endphase. Ja. Und in solcher massiven Veränderungen, in diesem Strudel der Veränderung, fragen wir uns, wo bleibe ich denn da mit meinen Befürchtungen? Wer fängt mich denn auf, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wenn ich meinen Job verloren habe? Wenn ich meine Klausur nicht geschafft habe? Wenn der Arbeitgeber zumacht, wo bleibe ich denn da? Wie sieht meine Lebensplanung dann aus? Und dann spricht die Bibel heute in dem Text von unveränderlichen Dingen. Ja, das ist doch toll. Also alles andere verändert sich ja, nicht? Nichts bleibt, wie es ist. Aber es gibt in der Schrift unveränderliche Dinge. Und das ist das Tröstliche. Daran dürfen wir uns orientieren. Das gibt uns Halt. Halt mitten im Strudel. Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, also mit Mühe selig oder glücklich werden wollt. Und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ach, das ist Balsam. Balsam für uns, die wir gestresst werden, die wir nicht wissen, wie wird morgen die Rente sein? Wer wird mich morgen pflegen? Packe ich das noch mit meiner Arbeit? Da ist doch im Betrieb ein so ein Stinkstiefel da. Ja, ja. Und die wollen alles wegrationalisieren. Ich kenne das. Ja. So ist das. Jesus Christus ist die Antwort. Im Hebräerbrief heißt es am Ende, im 13. Kapitel, Jesus Christus ist der gestern, derselbe, heute und in Ewigkeit. Also er ist der gestern, der gekreuzigte und auferstandene, der wundertuende Herr. Gestern, heute ist er auch der Herr, der auferstandene, der zu Rechten des Vaters ist und der sich auch für dich verwendet. Und er ist auch der in Ewigkeit, der wiederkommende Kyrios, wie wir gesungen haben. Er ist der kommende König. Vor ihm werden sich alle Knie beugen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge wird bekennen, so sagt Paulus im Philipperbrief, dass Jesus Christus Herr ist. Lassen wir uns nicht blenden von der Welt, von ihren schönen Farben, Fernsehen, Stereo und was nicht alle und was wir heute alles haben an Smartphone und nicht WhatsApp und was nicht alle. Ja, ja, tolle Sachen, das kann man heute machen. Das Ding kann uns den ganzen Tag beschäftigen. Wenn einer lebenslänglich hat im Gefängnis, dann gib ihm nur einen Computer oder ein Smartphone, dann ist er beschäftigt. Also Jesus Christus ist die Antwort für uns Christen. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Zunächst einige Worte mal über den Hebräerbrief, bevor wir uns dann mit den wesentlichen Punkten dieser unveränderlichen Dinge kurz beschäftigen. Der Hebräerbrief ist ein, wie das Wort schon sagt, ein Brief an die Judenchristen geschrieben. Deshalb ist der Hebräerbrief auch ein etwas anderer Brief, wie zum Beispiel wie der Römerbrief. Der Hebräerbrief führt als Beweis an, dass Jesus Christus der Messias ist, auf den die Juden warten. Er beginnt im ersten Kapitel: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er auch zum Erben aller Dinge gemacht hat und der alles durch das Wort seiner Macht trägt. Allein diese Worte, ersten Kapitel, sind schon göttlich majestätisch. Jesus, der Kyrios, der Messias, trägt alles durch das Wort seiner Macht. Die ganze Erde käme aus der Balance, wenn sie nicht von ihm getragen würde. Und Gott gibt diese Welt des 21. Jahrhunderts, die Welt des Islam, der Migration, der tausend Probleme, nicht auf. Es kommen Menschen aus anderen Kulturen zum Glauben, zum lebendigen Glauben. Selbst bei uns in der Gemeinde in Buhr haben wir eine Iranerin, 26 Jahre, ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen, ist ein lebendiges Zeugnis. Sie atmet hier Freiheit hier. Freiheit im Iran wird nur streng gedrückt und alles kontrolliert und du weißt nicht, ob du morgen noch in Freiheit leben kannst. Alles gegängelt, alles vorgeschrieben. Ja. Also der Hebräerbrief ist einzigartig. Der Verfasser ist uns leider unbekannt und der Zweck und der Ziel des Briefes ist, die Gläubigen zu ermutigen. Werft eure Zuversicht nicht weg. Jeder von uns kann an einen Punkt kommen, wo er sagt, jetzt bin ich ganz unten. Wie soll das weitergehen? Da brauchen wir solch ein Wort, ein göttliches Wort. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Sie hat eine große Belohnung. Ausharren, nicht aushalten. Ausharren ist etwas anderes. Ausharren meint, auch wenn alles gegen dich spricht, ich vertraue auf den Herrn und warte auf seine Hilfe. Psalm 121, kennt ihr ja. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt nicht von mir selber. Ich bin ein schwacher Mensch. Ich scheitere, ich irre mich. Alles, was uns Menschen ausmacht. Ja, wir sind nicht vollkommen. Du bist es nicht, ich bin es nicht. Aber einer ist vollkommen, Jesus. Und er trägt dich. Auch mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen leisen Zweifeln. Er trägt dich. Er hat nämlich eine göttliche Liebe, eine große göttliche Liebe. Also Ziel ist die Ermutigung der Gläubigen, dass sie ihre Zuversicht nicht wegwerfen und dass sie Jesus die Ehre geben. Dann führen ja die vielen Kapitel, das wollen wir jetzt nicht ansprechen, die vielen Kapitel dann die Beweisführung. Zum Schluss Kapitel 10 und 11, die Glaubenshelden werden dann vorgestellt, die trotz aller Widerwärtigkeiten im Glauben festhielten. Ja, aber hier der sechste Kapitel, da spricht der Schreiber von unveränderlichen Dingen in unserer Gesellschaft mit tausend Veränderungen. Er spricht Ich schwöre bei mir selbst, sagt Gott, weil du dieses getan hast zu Abraham, ich dich reichlich segnen werde. Und dieser abrahamitische Segen ist ja auch zu uns gekommen. Gott sagt, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt also, schon so ganz früh im ersten Buch Mose 22 erleben wir schon etwas von dem von ferne gesehenen Segen des Kyrios, des Christus. Gesegnet in Christus Jesus. Das ist das Wunderbare. Gott hatte den Abraham ja auf die Probe gestellt. Der hatte ja nicht viele Söhne, er hat nur einen Sohn, Isaak. Das war sein Herzstück. Darin hing sein Herz. Das war seine Zukunft. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist seine Zukunft. Damals die Patriarchen, die Menschen, die umherzogen, da war es wichtig, dass man viele Söhne und Töchter hat, dass man ein großer Clan wird, würde man heute sagen. Und Abraham war reich, sehr reich, aber nur ein Sohn. Und dann tritt Gott an ihn heran und sagt, Abraham, wenn du mich liebst, dann opfer mir deinen Sohn. Das war natürlich hart. Mit unserem heutigen moralischen Verständnis hätte heute der Durchschnittsmensch gar kein Verständnis für. Ich würde sagen, grausam. Aber Gott stellt ihn auf die Probe. Er weiß um die Belastung. Dann 3 Tage gehen sie zu dem Berg Moria und dann heißt es, er band den Isaak, legte das Holz auf dem Altar, nahm das Messer und dann rief der Engel, tu dem Knaben nichts an, denn nun weiß ich, dass du Gott liebst. Und dann folgt die Fülle des Segens. Jetzt halte ich mal an. Es gab schon mal danach jemand, der wurde auch geschlachtet, geopfert. Jesus am Kreuz. Da war kein Widder im Gebüsch festgehalten, das dann für ihn geopfert wurde. Jesus ging an das Kreuz für dich, um deine Schuld zu sühnen. Das ist der Unterschied. Ja, und dann sagt Gott und wiederholt seinen Segensspruch, damals irdischer Natur und auch weiter himmlischer Natur, und sagt so, Gott hat einen unwandelbaren Ratschluss. Wir könnten auch sagen, hat eine Vereinbarung mit sich selbst getroffen, die nicht zu revidieren ist. Auch nicht durch den Ungehorsam der Menschen. Wenn wir die alten Propheten lesen, auch die kleinen Propheten, dann sehen wir immer das Auf und Ab in Israel. Nicht? Sie waren ungehorsam, gingen fremden Göttern nach, dann folgte Gericht und dann schrien sie zu Gott, dann kamen sie wieder zurück. Nicht? Aber überall leuchten so Sprüche durch. Ich habe mir mal einige aufgeschrieben hier zum Schluss. In Micha, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, denn er hat Gefallen an der Gnade. Unser Gott hat Gefallen, er hat Freude an der Gnade. Er hat Freude daran, dir Gutes zu tun. Im Klartext. Oder Hosea sagt, mit Seilen der Liebe zog ich sie, mein Volk. Mit Seilen der Liebe will auch Jesus dich ziehen zu ihm hin. Wir sollen nicht nur Gemeinschaft mit ihm haben, wir sollen auch eins sein mit Jesus. Mit Seilen der Liebe zog ich sie. Oder Jeremia sagt, auch wunderbar die Worte, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ihr Lieben, das ist eine Liebeserklärung. Wenn du jung bist und machst deiner Freundin, deiner Angebeteten und solch eine Liebeserklärung, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ach, ihr Lieben, wunderschön. Da ist der ganze Himmel voll blau und voller Geigen, wie man so schön sagt. Nicht? Ja, ganz herrlich. Und so liebt Gott in dieser Reihenfolge. Ja, und dann bekräftigt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, und das sollten wir heute mitnehmen. Jeder für sich, ganz persönlich. Das, was er braucht für sein persönliches Leben. Wir haben also einen starken Trost. Trost brauchen wir. Haben wir heute gehört von dem Robert Schartens, Schwiegervater ist heimgegangen Und wir werden ja auch alle älter und haben keine Garantie, dass wir 100 Jahre alt werden und dann noch immer noch gut beieinander sind. Das haben wir nicht. Aber wir haben einen starken Trost in Jesus Christus. Und Gott ist der Gott allen Trostes und aller Erbarmungen. Das heißt, er will unser inneres Auge öffnen, damit wir über den Tellerrand der Welt hinsehen in die Ewigkeit. Neuer Himmel, neue Erde. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ihr seid, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus sagt auch in Johannes 15, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Also, du wirst doppelt geliebt, vom Vater und vom Sohn. Merkt ihr was? Wir sind geborgen in dieser Liebe. Trotz Digitalisierung und trotz Automatisierung und der Unruhe in der Wirtschaft, geht die Wirtschaft jetzt runter oder rauf oder was ist jetzt nicht und können wir später noch einen Sprit bezahlen, wenn da jetzt alles teurer wird und ja, 1000 Fragen. Da stehen die unveränderlichen Dinge, die Verheißungen Gottes und da haben wir einen starken Trost. Schon der Psalmist im Psalm 94 war so mein Lieblingspsalm, wo ich noch beruflich tätig war. Und da hatte ich manchmal auch vor manchen Konferenzen Schiss gehabt, richtig Schiss gehabt. Und dann habe ich so gebetet, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Psalm 94, Vers 19. Habe ich mir so gemerkt, so für mich, wisst ihr, vom Schlafen gehen. Als viele unruhige Gedanken in mir waren. Nun, was haben wir oft für unruhige Gedanken? Kommen wir gar nicht zur Ruhe. Bedeckten deine Tröstungen meine Seele. Und was sind seine Tröstungen? Das sind seine Verheißungen. Jesus liebt dich, so wie du bist. Vor Jesus musst du nicht funktionieren. Nein, nein. Er liebt dich, auch wenn du alt bist und nichts mehr tun kannst. Und wenn du im Rollstuhl sitzt. Oder als junger Mensch, wenn deine Arbeit gescheitert ist und du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht. Jesus liebt dich trotzdem. In ihm haben wir diesen Trost. Das Zweite, was wir haben, was von der Hebräerbrief hier spricht, ist die Zuflucht. Zuflucht meint ja, da kann ich gehen, wenn es eng wird. Ich bin 41 geboren und habe noch erlebt, 43 die Bombenangriffe und 44 auf Gelsenkirchen. Und es sind also eine Menge Sachen heruntergekommen, 184 Luftangriffe und 55.000 Sprengbomben, 600.000 Brandbomben. 94% der Wohnungen in Gelsenkirchen waren unbewohnbar beschädigt. Und wir als Kind hatten eine Anweisung von meiner Mutter, Vater war ja noch im Krieg, immer von dem Bunker zu spielen. Sobald die Sirene geht, in den Bunker rein. Ja. Und dann fielen die Bomben nebenan in den Zechenhäusern. Und dann fing der ganze Bunker, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, hier, der ganze Bunker an zu schaukeln. Das Licht ging an und aus. Nicht? Das sind 3 Meter Stahlbetonwände. 3 Meter Stahlbetonwände. Das war die Zuflucht. Die Katholiken riefen dann, Heilige Mutter Gottes, bitte. Oh. Die haben geschrien, die Menschen haben geschrien. Todesangst. Aber es war die Zuflucht. Wenn der Angriff vorbei war, waren wir unbeschädigt, unverletzt. Also, Jesus ist unsere Zuflucht, unser starker Trost und wir sollen die vorhandene Hoffnung ergreifen oder die lebendige Hoffnung ergreifen. Wir haben ja nichts Sichtbares in der Hand. Nicht so wie damals die Juden, die hatten ja den Tempel. Da sagten sie, oh, da in dem Tempel, im Allerheiligsten, da ist Gott. Das haben wir ja nicht. Wir haben aber sein Wort und damit seine Verheißung. Wir haben es schriftlich. Was sagen die Anwälte? Haben sie es schriftlich? Jawohl, wir haben es schriftlich als Christen. Wir haben alles schriftlich. Also wir sollen die vorhandene Hoffnung ergreifen. Ich will das auch mal ganz plastisch mal darstellen. Du stehst auf einem Bahnhof und wartest auf den Zug. Wer sagt denn, dass der Zug überhaupt kommt? Der Fahrplan sagt das. Die Bibel sagt das. Und dann kommt die Lautsprecherdurchsage. Das ist das Wort Gottes, der Heilige Geist, der uns sagt, ja, Jesus kommt. Aber du siehst noch gar nichts davon. Und doch, dann sehen wir im Hintergrund, da kommt langsam der Zug. Der hält dann am Bahnhof mit einem Ruck, die Türen gehen auf und dann stehst du da und was machst du? Schöner Zug. Nein, die vorhandene Hoffnung oder die lebendige Hoffnung oder im Urtext übersetzt heißt es, die ergreifende Hoffnung. Das heißt, du musst einsteigen in diesen Lebenszug. Du musst die Hand, die dargebotene Hand Jesu ergreifen. Steig ein, bring dein Leben mit Jesus in Ordnung. Die vorhandene lebendige Hoffnung ergreifen, steig ein. Helmut Thielicke sagte einmal, die Gnade Gottes währt ewig, aber sie wird nicht ewig angeboten. Und wenn du dann eingestiegen bist, dann wird dich der Zug ans sichere Ziel bringen. Die lebendige Hoffnung ergreifen. Und er spricht von dem festen Anker unserer Seelen. Wieder ein anderes Bild. Wenn die Welt unruhig wird, was sucht dann die Schiffe auf dem Meer? Sie suchen möglichst einen sicheren Hafen, wo sie vor Anker gehen können, um den Sturm abzuwarten. In Rotterdam haben sie große Tore, die dann heruntergehen, wenn eine Springflut droht oder eine Sturmflut. Man sichert sich dann schon ab durch moderne Mittel. Und hier der Hebräerbrief meint das geistig, dass wir einen sicheren Hafen haben in Jesus Christus. Der Apostel Paulus, nur er gebraucht diesen Begriff in Christus. Kein anderer. Er will damit sagen, in der Person und in dem Heilswerk Jesu bin ich geborgen. Auch wenn mich Krankheiten quälen, sagt er. Jesus sagt, lass dir an meiner Schwachheit genügen, denn meine Schwachheit ist in dem, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus, ja, will ich immer nur noch schwach sein, damit deine Kraft, deine überströmende Kraft in mir mächtig wird. Also, in Jesus hast du einen festen Anker deiner Seele. Gebrauche es, wenn dein Leben stürmisch wird. Wenn es, wie es einmal Petrus sagte, das Boot schlägt voll. Ich scheine unterzugehen. Solche Situationen kommen fast bei jedem vor. Aber dann ist gut, dass wir uns an das Wort Gottes erinnern. Ich darf meinen Anker in Jesus legen. Er gibt mir Kraft. Da komme ich zur Ruhe. Ich habe das jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt bei meiner Frau und bei dem Auf und Ab und dies und es ist gut, meine Frau und ich verstehen uns, die Krankheit schweißt uns immer mehr zusammen. Wir beten zusammen, wir machen uns gegenseitig Mut und ja, sind auch nicht deswegen knatschig oder irgendwas. Nein, wir sind fröhlich in ihm und wissen, das sind die Tage, von der Hiob sagt, die uns nicht gefallen. Wenn wir älter werden, die Kraft lässt nach, hinfällig werden, vielleicht ein Pflegefall werden. Das ist der normale Prozess. Und dann erweist es sich, hat dein Leben eine Substanz, hat es den Bodensatz, hat es die Ethik und die Kraft, die uns hier Jesus darreicht, einen festen Anker der Seelen. Und dann sagt er, in der Jesus als Vorläufer hineingegangen ist, er gebraucht das Bild jetzt wieder des Alten Testamentes, der Stiftshütte, Jesus ist also in den Vorhang hineingegangen und wir sind nicht mehr außerhalb, sondern durch Jesus sind wir innerhalb des Vorhangs. Am Kreuz Als Jesus starb und sagte, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang von oben nach unten. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott ist durch Jesus Christus offen. Wir dürfen zum Vater im Himmel sagen, lieber Vater, aber Vater, innig geliebter Vater. In Jesus. Ihr Lieben, das ist kostbar. Haltet das fest, wenn die Stürme des Lebens kommen. Wenn die Digitalisierung und die ganze neue Welt dich überrollen will, halte daran fest. Unveränderliche Dinge in Christus. Er wird dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Ich komme zum Schluss. Was zählt morgen? Ja, das ist die bange Frage immer. Was zählt morgen? Wenn die Kräfte nachlassen, wenn ich jenes nicht habe, meine Rente klein ist und was zählt denn da? Nein, es zählt nicht das Geld, das Materielle, das Erlernte. Es zählt nur Glaube, Hoffnung und Liebe. Das zählt. Unveränderliche Dinge. Dann erweist es sich, worauf dein Leben gegründet ist. Ist es gegründet auf Sand, auf die vergänglichen Dinge, oder ist es auf den Felsen Christus gegründet? Das wünsche ich dir, dass du daran festhältst. Jesus ist dein Herr. Er liebt dich und er trägt dich und wird dich sicher ans Ziel bringen. Amen.